Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast. Heute mit Bernd Lechler.
Und Alain Bieber.
Wer Hauswände bemalt, besprüht oder sonst wie großflächig besudelt, kann mit bis zu 2 Jahren Gefängnis bestraft werden. Oder wird reich und berühmt. So wie, sagen wir, der Mann, der sich Banksy nennt. In der Ausstellung Wonderwalls Art and Toys im NRW-Forum Düsseldorf sind jetzt berühmte Schablonenbilder von Banksy oder auch die riesigen Fotografien des Franzosen J.R. oder die verfremdeten Comicfiguren von Daniel und Geo Fuchs zu sehen. Insgesamt über 2000 Werke der Street Art. Und Anna Bieber hat diese Ausstellung kuratiert. Nach welchen Kriterien, Herr Bieber? Ich meine, man sieht ja jenseits dieser großen Namen an Häuserwänden auch viel Egales. Also wie haben Sie entschieden, was ausstellungswürdig ist? Oder ging es da eher um einen Gesamteindruck des Genres?
Also ich muss natürlich dazu sagen, dass die Ausstellung beruht auf der Sammlung des Düsseldorfers Selim Varol, der in den letzten Jahrzehnten, kann man sagen, ne, er hat angefangen mit 13, 14 Jahren zu sammeln, Unglaubliches gesammelt hat. Also das ist wirklich, wir zeigen über 2000 Werke, aber die Sammlung ist noch viel, viel größer. Das heißt, wir haben quasi diese, sagen wir mal, Wunderkammer der Popkultur aus seinen Beständen bestückt und haben versucht, das Ganze so ein bisschen zu clustern und einzuordnen.
Was passiert mit Street Art, wenn man sie aus ihrer öffentlichen Alltagsumgebung rausnimmt und eben isoliert an so einen Ort der Hochkultur bringt?
Also es ist ja quasi vieles der Kunst ist auch museal, das ist eine Edition, das ist quasi, wir haben ja jetzt keine Werke aus der Straße gelöst und die in den Ausstellungsraum gebracht. Viele Künstlerinnen arbeiten ja quasi auch im öffentlichen Raum, auf der Straße, aber wollen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen und produzieren dafür Editionen. Aber natürlich hat die Kraft, ist eine andere im Museum. Aber es ging gar nicht so sehr um Street Art, es ging eher um diese popkulturellen Ikonen. Wir erzählen auch chronologisch, wie sich die Geschichte entwickelt hat, damals 70er Jahre in der Bronx, bis eben heute die Kunst in den Galerien landet.
Einer, der es definitiv zum Household-Name gebracht hat, ich nannte ihn schon, ist Banksy, der aber seine wahre Identität immer noch geheim zu halten versucht. Wie sehr gehört die Anonymität der Künstler quasi zur Kunstform dazu?
Ist ganz wichtig. Sie haben im Intro ja schon so betont, der Mann, der sich Banksy nennt. Es gibt viele, die denken, Banksy wäre eine Frau. Also man weiß ja bis heute nicht genau, wer hinter dieser Kunstfigur Banksy steckt. Und natürlich war die Form des Pseudonyms erstmal ein Schutz und wurde dann natürlich nachher so eine Art Markenname.
Wie ist das heute? Also Harald Nägeli, der berühmte Sprayer von Zürich, musste in den 80ern noch für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Lebt man als Street-Art-KünstlerInnen heute auch noch gefährlich, weil halt außerhalb der Legalität?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, wo man sprüht und was für Aktionen man macht. Also ich würde sagen, in Ländern, die weniger demokratisch sind als Deutschland und Europa, ist es schon noch immer sehr gefährlich, Kunst im öffentlichen Raum zu machen, wenn es eben ein politisches Statement ist. In Deutschland ist es natürlich so, dass es sehr anerkannt ist. Es gibt legale Räume, es gibt Wände und sogar Immobilienentwickler freuen sich ja heute, wenn ihre Wände von Sprayern besprüht werden, weil der Wert dann auch steigt.
Der steigende Wert ist ein gutes Stichwort. Also es gibt ja so Geschichten wie die von Swoon, der New Yorker Street-Art-Künstlerin, die irgendwann halt einen Anruf vom MoMA bekam, dem Museum of Modern Art. Sie soll doch ein paar Arbeiten vorbeibringen für die ständige MoMA-Ausstellung und die dann halt mit ihren Bildern im Rucksack mit dem Fahrrad dort vorgefahren kam. Und dieses Undergroundige, das prägt schon unsere Wahrnehmung von Street-Art. Stimmt es überhaupt noch oder ist es eine romantische Illusion und wir reden längst einfach von einem Millionengeschäft?
Ja, ich glaube, das ist schwierig pauschal zu beantworten. Also Swoon ist natürlich ein gutes Beispiel, die sich, sag ich mal, ihre Hippie-Identität auch bewahrt hat, auch wenn sie jetzt wirklich weltweit erfolgreich ist und in großen Museen ausstellt. Aber es gibt noch immer die Künstler, Künstlerinnen, die mit dem Maleimer und dem Fahrrad in der Straße herumradeln und Wände bemalen.
J.R. ist auch vertreten, der Franzose, der mit 20 anfing, Menschen zu fotografieren und seine Porträts dann großformatig auf Wände zu plakatieren. Nicht zuletzt Porträts auch von sozial benachteiligten Menschen, junge Leute aus den Banlieues zum Beispiel. Ist Street Art immer auch Aktivismus?
Also J.R. ist wirklich einer der Künstler, dem das wirklich ein Herzensanliegen ist, der wirklich sich dem auch in den ganzen Jahrzehnten treu geblieben ist, immer dahin zu gehen, wo es weh tut, vor allem eben in sozialen, politischen Situationen zu fotografieren, also auch an der Grenze zu Mexiko und den USA hat er großartige Sachen gemacht. Und er ist auch so ein Fall, Er verkauft Werke, aber sagt, damit unterstützt man wieder seine Aktionen. Das ist so sein Antrieb, ne? Und er wird, glaube ich, die nächsten Jahrzehnte auch sich weiter versuchen, die Welt zum besseren Ort zu machen. Das ist wirklich sein Anliegen.
Und die Ausstellung zeigt auch Spielzeugfiguren. Was ist da der Zusammenhang?
Genau, das ist quasi der andere große Flügel, widmet sich so ein bisschen der Geschichte der Designer-Toys und da gibt es zwei Antworten. Einmal ist es so, dass es ein bisschen in der Tradition der Art-Products ist, wie Keith Haring das auch gemacht hat. Der wollte, dass eben seine Kunst für jedermann auch erwerblich ist und dann eben Multiples gemacht hat, Editionen gemacht hat, kleine Skulpturen gemacht hat. Und viele von diesen Künstlerinnen auf der Straße haben eben auch irgendwann, ne, man muss ja auch irgendwie sein Geld verdienen, versucht, solche Dinge zu produzieren und zu verkaufen. Und die andere Antwort ist, dass es eben auch in diesem popkulturellen Universum diese Darth Vader und Simpsons, diese Motive, das ist natürlich ein Teil der Kommerzialisierung, die viele Firmen entdeckt haben. Medicom, Beerbricks sind solche Designer-Toy-Figuren, die dann ein bisschen auf den Zug aufgesprungen sind von urbaner Ästhetik und vielleicht Realness und Coolness oder Skate-Decks zum Beispiel, so ein anderes Beispiel.
Bemalte Skateboards.
Genau, von Künstlerinnen bemalte Skate-Decks ist auch quasi ein eigener Merchandising-Kanal.
Jetzt haben wir von Fotografien gesprochen, von Sprayen, von Skate-Decks zuletzt. Wie soll man denn jetzt die Street-Art fassen? Also was fällt unter diesen Begriff und landet dann in der Ausstellung? Wie haben Sie es definiert?
Also wir haben uns eigentlich entschieden, das Kunst zu nennen, weil es ist ja auch so, dass die meisten Street Artists jetzt nicht als Street Artists bezeichnet werden wollen, weil sie eben ja nicht nur in der Straße arbeiten. So, das ist so der Ursprung, das ist die Historie. Wir haben versucht, das so zu fassen, eben chronologisch erzählt, also im Sinne von, wie fing das an in New York, in der Bronx, mit Hip-Hop-Kultur, wer war damals da, Martha Cooper zum Beispiel, großartige Fotografin, die die Szene jahrelang begleitet hat, Futura, einer der ersten Sprayer und dann eben so ein bisschen der Weg ins Heute, zeitgenössische Künstlerinnen, wie zum Beispiel auch Stefan Marx, die auch illustrativ arbeiten und in den Galerien gelandet sind.
Und ist dann im heutigen Stand der Entwicklung dieser Begriff Street Art überhaupt noch sinnvoll? Also ist es noch Street Art? Wenn wir jetzt ins Museum gehen und uns das alles angucken?
Also ich habe auch nie so richtig diesen Begriff gut gefunden. Ich würde ihn einfach Kunst nennen. Ne? Es gibt einfach Kunst und es gibt Design. Wir haben auch quasi die Skate-Decks oder die Designer-Toys sind natürlich wirklich eher Design und das andere ist einfach Kunst. Und die manchmal an der Straße entstand, manchmal im Atelier, manchmal im Museum hängt, das finde ich ist gar nicht mehr so wichtig. Es wird interessanterweise wird auch dieser Kommerzialisierung von Street Art wird immer nur bei Street Art gefragt, aber bei anderen Künstlerinnen ist es ja auch so, dass die Editionen machen und ihre Kunst verkaufen. Ne? Also das eine schließt das andere nicht aus.
Und Beispiele für all das und den historischen Zusammenhang kann man sich angucken in Wonderwalls Art and Toys. Die Ausstellung ist bis zum 5. Februar im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen. Das war der Corso-Podcast, heute mit Bernd Lechler und
Alan Bieber.
Und es gibt unseren Podcast immer in der DLF-Audiothek und bei den allseits bekannten Plattformen. Tschüss.
Tschüss.
Corso. Kunst und Pop.